Das finde ich auch nochmal mega stark, ne? Also gerade wenn wir dran denken, dass ja die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse immer wieder sagen, es geht gar nicht so primär um die eine Therapiemethode, die hilft, sondern wir sind bei integrativer Psychotherapie, ne? Also wenn ich sowohl die Therapiemethode mache, die mein Therapeut, meine Therapeutin gelernt hat, und dann vielleicht noch komplementär andere Dinge mache, ne? Also wirklich mehrere Dinge gleichzeitig mache oder sogar ein Therapeut, eine Therapeutin mehrere Therapiemethoden an der Hand hat, ne? Mehrere Werkzeuge, mehrere Schulen im Hintergrund hat, dann hilft das den Menschen mehr, als wenn man in Anführungsstrichen einen Schuh durchzieht und sagt, ich mache jetzt auf immer und ewig Verhaltenstherapie. Therapie.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören.
Willkommen zur heutigen Fragen- und Antworten-Folge. Ich bin Mai, Traumatherapeutin, und mit mir hier sind
Vanessa und Kida, Sozialarbeiterin und Illustratorin.
und wir beantworten heute wieder eure Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Wenn du noch Fragen hast oder ein Thema hast, über das du gerne möchtest, dass wir hier mal im Podcast reden, dann kannst du auf den Link in den Shownotes gehen und uns dort deine Fragen entweder mit Namen oder anonym einreichen. Viel Spaß, viel Freude, viel Neugierde beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Survivor Queen Q&A Podcast Folge. Bei mir sitzt hier virtuell
Nina, hallo. Wie so ein
und
Froschjunge.
wir haben heute eine Frage von euch uns rausgepickt. Da einfach einmal für euch zur Orientierung. Wir bekommen viele Fragen zugeschickt. Wir gucken immer, dass wir Fragen nehmen, die für viele relevant sind, wo viele unterschiedliche Punkte vielleicht auch angesprochen werden oder ein spezieller, über den wir einfach ein bisschen, ja, ich sag mal, philosophieren, wälzen, unsere Gedanken noch dazu geben und hoffen, dass für euch das Thema, die ihr da zuhört, das spannend ist und ihr vielleicht das eine oder andere mitnehmt. Natürlich können wir so vollumfänglich auch keine Frage beantworten, weil uns da ja natürlich das der Mensch fehlt mit dem, wie er ist, mit den Themen, die der Mensch mitbringt. Aber wir versuchen zumindest ein paar Denkanstöße mitzugeben. Oder?
Ja, irgendwie so.
Magst du vorlesen? Soll ich
Ich
vorlesen?
wollte gerade sagen, soll ich vorlesen? Dann lese ich vor.
Voll gerne.
Gut, also die liebe Feli hat uns geschrieben. Nach 45 Jahren kann ich das erste Mal bisher nur mit meiner Therapeutin über meinen sexuellen Missbrauch reden. Seit einem Jahr in Traumatherapie. Ich werte mich selbst extrem ab und kann auch mit keinem anderen über den Missbrauch reden. Nicht einmal mit meinem Mann. Meine Therapeutin meinte letztens zu mir, dass sie es alleine nicht schafft. Ich sollte mir noch jemanden an die Seite holen, der mich unterstützen kann. Wie bekomme ich es hin, mir Hilfe zu holen bzw. zu nehmen? Es fällt mir unendlich schwer. Jeder hat seine Sorgen und ich möchte keinem zur Last fallen. Zudem schäme ich mich auch.
Ui.
Ja. Viel los und vieles, was ich in dem Sinne schon mal eins zu eins unterschreiben könnte. Also an der Position waren wir auch schon mal.
Ihr wart schon mal 45 Jahre alt?
Ja, genau. Du hast es erfasst. Ja, der innere weise Anteil von uns, ja, der ist 65. Nee, keine Ahnung. Allein das mit anderen Menschen über den Missbrauch reden, also da sind wir halt an selbiger Stelle. Das klappt bei uns halt auch nur mit unserer Therapeutin. Wobei ich das nur an der Stelle schon mal so ein bisschen in Anführungszeichen setzen will, weil allein das ja schon so ein Riesending ist, was man halt wirklich erstmal hinbekommen muss. Also gerade wenn man versucht, sage ich mal, es nicht als lapidaren Side-Fact zu nehmen, sondern halt emotional auch ernst zu nehmen, was da passiert ist, macht es das halt nicht so easy mit irgendjemanden und sei es auch die Therapeutin, drüber zu reden.
Voll. Und ich finde auch erstmal, ne, also wir hören da erstmal, ne, viel auch Leidensgeschichte und Leid heraus, Gefühle, Scham, Schuld, Ängste. Aber ganz primär ist da auch einfach erstmal ein, hey, cool, dass du mit 45 Jahren dich dem Thema gewidmet hast. Ne? Also das finde ich immer so, so wichtig. Ne? Es gibt kein, es ist zu spät. Ne? Eines der, ich sag mal, der großen Beispielvorbilder bei uns aus unserer Bubble ist ja zum Beispiel die Alice Westphal. Ne? Die hat mit Anfang 60 angefangen aufzuarbeiten, weil sie gesagt hat, ich will diesen transgenerationalen Shit nicht an meine Enkelkinder weitergeben. Ne? Also in dem Moment, wo sie Oma geworden ist, hat sie gesagt, und jetzt gehe ich nochmal in Therapie und ich kümmere mich jetzt darum, um den Ballast, den ich schon mein Leben lang rumschleppe. Von daher, du bist früher dran als Alice. Und ja, einfach erstmal ganz, ganz stark von dir, ne? Obwohl so viel Scham, Schuld und Ängste da sind, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, dass du in Therapie bist und dass du schon mit einem Menschen darüber sprechen kannst.
Und dass du uns geschrieben hast. Also,
Damit sind wir quasi Mensch Nummer 2 und 3.
ja. Gut, wir haben jetzt natürlich nicht inhaltlich darüber gesprochen, das ist nochmal was anderes. Aber trotzdem ist es ja ein riesiger Schritt, damit irgendwie öffentlich und sichtbar zu werden und das zu sich zu nehmen und sich zuzugestehen, was gewesen ist. Und von daher ja auch von mir übelster Respekt dafür, dass du das angehst und dass du das machen willst. Und ich glaube, die ganzen Gefühle, die damit einhergehen, damit bist du ein Stück weit, glaube ich, sehr, also du bist damit nicht alleine. Das kenne ich von sehr vielen Leuten, inklusive ja uns selbst einfach auch.
Ja.
Diese Scham oder diese Schwierigkeit darüber zu sprechen, und dann auch natürlich der Fakt, dass allein die Therapie halt nicht ausreichend ist. Ja, das ist halt erstmal ein ganz schöner Brocken und da muss man sich halt so Stück für Stück erstmal ranarbeiten. Von daher wirklich auch mit, ich sag mal, nur einem Jahr Traumatherapie an dem Punkt zu sein, mit der Therapeutin drüber zu sprechen, ist schon krass. Also, wir haben 8 gebraucht. Ja.
Ja, also ja, ich denke auch gerade an den Anfang meiner Therapiezeit zurück. Also ich bin quasi in meiner ersten Stunde, ne, probatorische Sitzung, erstmal erzählen, worum es geht. Da habe ich quasi irgendwie das Wort sexueller Missbrauch irgendwie rausgedrückt aus meinem Mund, weil man ja irgendwie benennen muss, warum man da ist. Und danach, ein halbes Jahr später erst wieder, obwohl ich in der Psychoanalyse war und 2-mal die Woche dort war. Und danach noch mal ein halbes Jahr später, wo ich dann auch das Wort Vergewaltigung in den Mund nehmen konnte. Na, also einfach mal zur Relation von uns Menschen hier, die auch schon ein bisschen länger unterwegs sind und auf unsere Anfänge zurückschauen. Ja, das darf Zeit brauchen. Das darf Zeit brauchen und es darf sich auch im Schneckentempo fortbewegen, denn auch das ist Fortschritt.
Ja, genau. ja, natürlich. Nein. Also bloß nicht anfangen, irgendwie was zu vergleichen, Therapieprozesse zu vergleichen, Heilungswege zu vergleichen. Es bringt euch einfach nur Pain,
Ja.
weil bei einem ist es so, beim anderen ist es so, die Biografien sind unterschiedlich und so weiter. Und ja, ich glaube, alles, was ich damit ausdrücken wollte, war, dass ich es schön finde, dass die Beziehung zwischen der Therapeutin und dir offensichtlich dann so gut zu sein scheint, dass das auch innerhalb von einem Jahr funktioniert hat. Und das ist, glaube ich, echt viel wert. Und ich finde es auch sehr wertvoll, dass die, sage ich mal, sehr offen ist für die Erweiterung vom Helfernetzwerk. Also es gibt ja viele Therapeuten, die wollen da nur alleine drin rumfuschen und nur ihr Ding dadurch ziehen. Also habe ich, also ich habe schon so oft gehört, das finde ich immer wieder gruselig. Also dass selbst irgendwie nahe Bezugspersonen oder so nicht mit mal in die Therapie kommen dürfen, weil nein. Oder Helfer, die Fragen haben, da abgewiesen werden von nein, und das macht man nicht oder das macht die Person nicht. Von daher finde ich es schon mega cool von der Therapeutin. Oder beziehungsweise mega cool. Also es sollte eigentlich selbstverständlich sein, but anyways, ich finde es trotzdem cool, dass sie irgendwie da auch zugibt, hey, alleine packen wir das jetzt hier nicht. Sollen wir jetzt nicht mal gucken, wie wir noch irgendjemanden an die Seite kriegen, der unterstützend tätig ist und helfen kann, vor allen Dingen im Alltag.
Ja, das finde ich auch nochmal mega stark, ne? Also gerade wenn wir dran denken, dass hier die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse immer wieder sagen, es geht gar nicht so primär um die eine Therapiemethode, die hilft, sondern wir sind bei integrativer Psychotherapie, ne? Also wenn ich sowohl die Therapiemethode mache, die mein Therapeut, meine Therapeutin gelernt hat, und dann vielleicht noch komplementär andere Dinge mache, ne? Also wirklich mehrere Dinge gleichzeitig mache oder sogar ein Therapeut, eine Therapeutin mehrere Therapiemethoden an der Hand hat, ne? Mehrere Werkzeuge, mehrere Schulen im Hintergrund hat, dann hilft das den Menschen mehr, als wenn man in Anführungsstrichen einen Schuh durchzieht und sagt, ich mache jetzt auf immer und ewig Verhaltenstherapie, weil da kann gerne mal ein bisschen Tiefe fehlen, weil da geht es darum, jetzt recht schnell Symptome und Verhalten zu verändern. Gleichzeitig, ne, gucken wir uns tiefere Sachen an, wie Psychoanalyse, Tiefenpsychotherapie. Und dann fehlt da vielleicht der Gegenwartsbezug, wenn ich immer im Alten rumwühle. Ne, also da, dass da TherapeutInnen sagen, hey, guck mal, es würde dir helfen, es würde dem Therapieprozess helfen, wenn du dir noch wen holst, wenn da was vielleicht auch gemeinsam passiert. Ne? Im Deutschen gibt's ja, also in Deutschland gibt's ja auch den sogenannten Konsiliarbericht, so ein komisches Wort, ne? Aber wo ÄrztInnen und TherapeutInnen sich gegenseitig Berichte geben und schicken dürfen, natürlich nur mit Freigabe und Erklärung von den PatientInnen, KlientInnen, dass es für sie okay ist. Ne? Aber es gibt Möglichkeiten, die quasi auch schon so halb eingebaut sind in unserem Gesundheitssystem mit solchen großen Begriffen wie dem Konsiliarbericht, dass da eine interdisziplinäre Zusammenarbeit passieren kann. Voll wichtig.
Ja, voll wichtig. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ich drifte in meinen Gedanken schon wieder irgendwohin ab, frage ich mich schon die ganze Zeit, warum wir eigentlich immer noch in Deutschland so diese klassischen Psychotherapie-Schulen, also diese Arten, irgendwie so füttern. Also ja, die werden alle ihre Berechtigung haben, aber ich frage mich, wann der Zeitpunkt kommt, in dem Menschen das dann halt auch irgendwie strukturell begreifen, alles klar. Also ich habe gerade drüber nachgedacht, dachte so gut, Deutschland also noch so 20, 50 Jahre hin, dass sich ja der Vorteil aus der Mischung ergibt. Also ich frage mich, wie lange das noch braucht, um das vielleicht auch ein bisschen aufzuweichen. Wäre zumindest mein Laienblick auf die ganze Sache. Aber ich glaube, da hängt auch viel Prestige mit dran und viel Stolz? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Toll, und ja. Da sind wir auch bei einer strukturellen Sache, ne? Da, ich glaube, ich haben wir auch schon in ein paar Podcast-Folgen sind wir immer mal wieder drüber gestolpert, so über das Strukturelle, dass ja die aktuelle Art, wie Therapieplätze vergeben werden und die Anzahl der Kassensitze etc., dass das Jahr von 1999 ist. Das ist fucking 26 Jahre her. Ja.
26 Jahre.
Mhm. So. Und da ist ja unter anderem drin geregelt und es ist zumindest mal vor 2, 3 Jahren ergänzt worden, dass nicht nur 3 Therapiearten unterstützt werden von der Krankenkasse, sondern mittlerweile auch die 4. systemische Therapie. Ne? Also ich glaube, das ist strukturell, ne, wenn von oben herab, ne, wenn die Krankenkasse nur diese 4 Therapiearten bezahlt, dann rückt das ja auch einen starken Fokus auf diese 4 Therapiearten und grundsätzlich darauf, okay, in welcher Therapieart bilde ich mich denn jetzt fort? Ne? Ja, versus andere Länder, die 60 Therapiearten. Ich glaube, es war Schweiz oder Österreich. Sorry, ich verwechsel es beides immer.
60.
Ja, ne? Wo wir denken so, what the fuck, welche 60 Therapiearten gibt es? Weil wir eben sehr, sehr beschränkt sind auf diese 3 bis 4, weil ich eben glaube, also, ne, also mein Gefühl, dass es einfach struktureller Natur ist. Wenn wir, ne, wenn die Krankenkasse offener wäre für andere Therapiearten, hätten wir da, glaube ich, auch eine ganz andere Verteilung und strukturell auch eine andere Wahl an Therapieausbildung und Methoden, die Menschen nach ihrer, nach ihrem Medizin- oder Psychologiestudium oder nach dem HP-Psych halt wählen würden, ne?
Voll. Das, ich hänge immer noch an den 60. Wow. Das ist eine Zahl, die ich mir im Kontext von Psychotherapie in Deutschland nicht vorstellen kann. Das ist sehr traurig.
Lass es wirken.
Das ist irgendwie... Wow. Naja, okay, dann. Vielleicht haben wir bald, so in 10 Jahren vielleicht, ja sogar 5. Also ich rechne eigentlich, ich klopfe mal auf Holz, ja, ich rechne eigentlich damit, dass irgendwann, ich prophezeie jetzt, irgendwann die Traumatherapie auch als festes Ding hier mit einbezogen wird. Ich gebe dem deutschen System dafür 25 Jahre. Also, wenn ihr diesen Podcast im Jahre 2050 hört, Grüße an mein vielleicht noch existierendes Zukunfts-Ich, man weiß ja nie. Hat's geklappt oder nicht? Ja.
Ja. Fun Fact, by the way, unser Podcast wird jetzt gerade 5 Jahre alt. Das heißt... Deine Prognose, wir sprechen uns dann in 25 Jahren, also zum 30. Geburtstag nochmal hier in diesem Podcast, weil es bis dahin auf jeden Fall noch Podcast-Formate gibt.
War das irgendwie in Frage gestellt?
Ja, wer weiß, Technologie und so.
Ach so, damals, ja, wir werden später keine Podcasts mehr aufnehmen, sondern das werden...
Gedankenübertragung über Chips.
Wobei, ich habe kurz drüber nachgedacht, wie weit wir in den letzten Jahren technologisch gekommen sind. Und es war jetzt nicht so krass. Also von daher.
Sagt sie in Zeiten von KI.
Ja, aber komm, also die meisten KIs, ja, lass uns jetzt mal nicht abdriften zu KIs, Junge. Es gibt gute, aber Bruder, KI-Bildgenerierung mit den meisten Tools ist halt einfach immer noch Babyes, Junge. Da, wenn ich das dann immer so sehe und meine 5 Minuten von Panik kriege, oh Gott, bald übernimmt KI die Menschheit, sehe ich diese Bilder und denke mir, wir brauchen wohl noch 10 Jahre.
Ich denke mir dann immer, gut, dass ich immer lieb, bitte und danke sage.
Genau, und damit viel zu viel Speicherplatz und Verarbeitungszeugs von den Servern verbrauche.
Aber dafür in Zukunft
ich schreibe auch immer
von der KI überwältigt werde.
Richtig, einfach für später. Ja, okay, Fußnote beenden. Genau.
Ich hatte gerade noch einen Gedanken, damit mache ich zwar einen Sprung an Anfang zurück, aber bevor er verschwindet. Wir haben ja gelesen, ne, ich kann bisher nur mit meiner Therapeutin darüber sprechen. Ne, und dann so ein bisschen gewitzelt mit, naja, wir sind ja jetzt schon Person 2 und 3. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das nochmal zu verstehen. Es gibt ja, also es gibt ja nicht das drüber sprechen. Ne? Es steht ja niemand da mit dem Klemmbrett und sagt, Haken dran, das war jetzt drüber sprechen. Ah, das war zu wenig, das war nicht drüber sprechen. Ja,
nur das innere Klemmbrett.
Das innere Klemmbrett, genau. Ne? Also wir es ist ja ein Kontinuum da. Das eine drüber sprechen, was wahrscheinlich die meisten eher nur in der Therapie machen, wo es vielleicht auch einfach ein sehr guter Ort dafür ist, ist wirklich das explizite drüber sprechen, das Erinnerungen hervorholen, Dinge explizit beschreiben, belastende Dinge besprechen. Ja, also da sind wir wirklich bei explizitem drüber sprechen. Aber es gibt ja auch noch anderes drüber sprechen. Ja, wir können ja auch Dinge erstmal benennen, ne? Sagen, hey du, mir ist da was passiert. Was denn genau? Ja, du, mir ist da sexualisierte Gewalt, Missbrauch, welches Wort auch immer für dich da stimmig ist, ne? Kann ja eine seichte Form sein, um zumindest mal jemandem, der einem nahesteht, ne, PartnerInnen, FreundInnen, zumindest mal zu sagen, dass da etwas ist. Ne, man könnte auch sagen, du, ich habe da ein Trauma erlebt. Ah, dann haben wir gar nicht das böse Missbrauchswort drin und auch gar nicht das böse sexualisiert oder sexuell drin, sondern einfach erstmal ein Trauma. Kann ja auch erstmal alles sein. Ne? Also, dass wir, und das fände ich total schön, wenn wir da so ein bisschen wegkommen von dem, ich habe jetzt einen Counter, mit wie vielen Menschen ich wirklich darüber gesprochen habe, hinzu, hey, auch das, ne, das drüber sprechen, ist ein Kontinuum, eben von explizit zu, ja, sehr weich, fluffig, aber zumindest mal benannt. Ne? Und ja, da einfach eine Wertschätzung zu haben für dich selber, dass du es benennen und besprechen kannst in unterschiedlichen Graden mit unterschiedlichen Menschen. Ne? Und jeder Mensch, den wir einweihen, auf welche Art auch immer, bringt uns ja auch ein bisschen mehr Freiheit in Anführungsstrichen, würde ich jetzt mal in den Raum werfen, ne? Weil wir uns weniger verstecken, weniger masken müssen. Hm. Genau, da ende ich jetzt gerade mal meinen philosophischen Gedanken zum Kontinuums des es Erzählen.
Ja. Ja, und ich glaube auch in den meisten Kontexten würde ich es zumindest rein objektiv, subjektiv komplett was anderes, aber auch als sehr gesund einschätzen, nicht mit jedem dahergelaufenen Bekannten, Freund oder sonst was explizit, was wir jetzt gerade besprochen haben, darüber zu sprechen. Also dann wären wir, glaube ich, auch im Bereich von Traumafolgen. Nämlich irgendwie der Fähigkeit oder Fähigkeitsverlust, Grenzen sozusagen wahrzunehmen oder was halt sozial adäquat ist und was nicht. Damit meine ich nicht, dass man es nicht outcallen soll. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber man selber als Person, das ist halt ja ein super sensibles, empfindliches, schambehaftetes Thema. Und es gibt halt, glaube ich, auch nicht so viele Leute da draußen, die das wirklich dann auch in dieser expliziten Form so gut handeln können. Mhm. Dass du dann halt auch aus diesem Gespräch nicht rausgehst und quasi komplett im Shit hängst. Deswegen finde ich's, ich würde nie sagen, du darfst das nur in der Therapie besprechen, weil das wäre ja auch irgendwie Shit. Aber ich glaube, dass es halt einen super sensiblen und feinen Raum dafür braucht, um explizit über Dinge sprechen zu können. Und der muss halt erstmal, glaube ich, in dir entstehen, mit dir die Sicherheit zu haben, da irgendwie auch eine Kontrolle drüber zu haben. Ich kenne das nur so, dass mich das dann halt komplett überflutet und ich dann mehr erzähle, als ich eigentlich erzählen wollte, oder dann gar nicht mehr erzählen kann. Und solange du halt nicht diesen inneren Space dafür hast, das kontrolliert, auch häppchenweise, also durchaus häppchenweise quasi in Kontakt zu bringen, zum Beispiel mit deinem Mann, ist es halt auch schwierig, einfach explizite Schilderungen darüber zu tätigen. Und wie Mai schon gesagt hat, allein dieses Outcallen, dieses Sagen, ich bin betroffen oder das hat mich traumatisiert, eröffnet ja viele Möglichkeiten, Dinge anzupassen, sage ich mal. Also wenn irgendwelche expliziten Situationen in der Partnerschaft triggern, dann kann es ja schon reichen, wenn der Partner erstmal weiß, okay, da war was in der Kindheit. Meistens können Leute dann auch ein bisschen kombinieren und man das halt einfach auch in Kontakt bringen kann und sagen kann, ey, das und das kann ich nicht oder das und das fühlt sich für mich schlimm an, das möchte ich nicht. Also es gibt ja quasi so viele Wege, ohne dass dein Gegenüber deine komplette Biografie als Videoformat sozusagen zu sehen kriegt, dass quasi Schlüsse draus gezogen werden können. Zumindest empathische Menschen können das. Die brauchen keinen Videobeweis. Die dann sagen können, okay, hab verstanden. Und was brauchst du jetzt? Was ist dann schwierig? Was können wir, wie können wir das verändern? Der vielleicht dann auch sagt, okay, wenn das so ist, Vielleicht hole ich mir auch Hilfe, weil ich in manchen Sachen unsicher bin. Vielleicht kann ich auch mal mit in eine Beratungsstelle kommen und wir können gemeinsam kommen. Oder ich komme mal mit zur Therapie. All solche Sachen sind ja dann denkbar.
Ja.
Also ja, nur um das nochmal abzurunden. Ich glaube, dass die Tür von drüber reden im Sinne von den kleinsten Hinweis darauf, egal wie man es ausdrückt, geben, schon sehr, sehr viele Türen aufmacht, die es gerade an der Stelle, wo du jetzt natürlich auch stehst, liebe Feli, brauchen kann. Also ja, weder die Hilfen, die dazukommen, noch irgendwer anders braucht die explizite Schilderung von dir, um helfen zu können. Also zumindest aus sozialarbeiterischer Sicht, Junge, ich kann heute nicht reden, ist es völlig nicht, also es ist nicht nötig, irgendwas Explizites von dir zu wissen, um helfen zu können. Das beruhigt manche Leute, manche Leute beruhigt es gar nicht. Aber wir hatten zum Beispiel im Studium explizite, sozusagen Auseinandersetzungen damit, Leute zu beraten, von denen wir nichts wussten. Einfach sich quasi nicht an der Biografie der Person und unserer Neugier diesbezüglich aufzuhängen, sondern was ist denn jetzt eigentlich das Problem? So, worum dreht sich's gerade? Was genau braucht der Mensch gerade? Und vielleicht ist das ja so eine kleine Erleichterung. Das ist zumindest theoretisch, möchte ich begründen, weil es gibt sehr viele Leute da draußen, die sind maximal neugierig. Das ist theoretisch auch ohne viel Input gute Hilfen geben kann.
Ja, finde ich total schön und wichtig. Ich bin gerade tatsächlich noch mal bei einem anderen Kontinuum. Und zwar dem
Zurück zum
Kontinuum.
Anfang.
Nee, tatsächlich zu dem gleichen Thema.
Ah,
Und
okay.
zwar zu der Frage oder dem Kontinuum, wie vielen Menschen möchte ich denn davon erzählen? Ne, egal wie explizit oder implizit. Ne?
Ja.
Ich habe das Gefühl, medial haben wir so zwei sehr extreme Stereotypen. Ne? Die einen, ich sag mal, das klassische Klischee-Opfer, das niemandem darüber das erzählen kann und das alles, wo alles total schlimm ist, also Personenzahl null. Und dann haben wir die InfluencerInnen, die öffentlich darüber sprechen, dass sie Missbrauch erlebt haben, wo ich ja auch so halb dazugehöre, ne, und ihr ja irgendwie auch, ne, aber also klar, wir prägen das Bild der Medienlandschaft zum Teil mit, und andere auch, ne, ich sag mal bei Miss Germany etc., ne, wo auch mehr auch Menschen sind, die ja eben sagen, hey, ich habe das erlebt und ich stehe hier, ne? Das heißt, wir haben Personen, die deren Anzahl null ist und Personenanzahl, deren Person n beziehungsweise unendlich ist, weil sie es ins Internet hier hinausschreien, in Anführungsstrichen, und das bei jedem, jeder landen kann, der die they das irgendwie mitbekommt, sieht, hört. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass in der Gesellschaft, ne, dadurch so eine Verschiebung ist von früher, so ein tabuisiertes Thema, hinzu, ne, so ein Blick zu denen, die es öffentlich teilen. Oh, so wäre ich auch gern. Ich würde auch total gern das allen erzählen können. Aber vielleicht ist das allen erzählen gar nicht deins. Ja, vielleicht braucht es nicht, dass du öffentlich darüber sprechen kannst, dass jeder, jede davon weiß, sondern vielleicht ist deine Personenzahl drei. Ja, vielleicht dein Ehemann, deine beste Freundin und deine Sozialarbeiterin. Vier mit der Therapeutin noch. Ja, also vielleicht ist deine Zahl einfach eine ganz andere. Und da einfach ein Gefühl dafür zu haben, und deswegen bin ich da gerade drauf gekommen, Nina, als du gesagt hattest, ne, also du finde deine Grenze und dein Wohlfühlspace, ne, sowohl mit den Menschen, bei denen du dich sicher fühlst und das Gefühl hast, möchtest, dass sie diese Facette von dir kennen und das erfahren und wissen, und du vertraust ihnen, dass sie dich mit dem, was du teilst, auch halten können. Ja?
Ja.
Also ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, da war ich noch ganz weit weg von Traumaaufarbeitung und Therapie, da habe ich das einem sehr guten Freund von mir erzählt, der konnte das nicht halten. Der hat mich ab dem Moment
immer, wenn wir uns gesehen haben, wie ein angefahrenes Reh angeguckt.
Oh mein Gott.
Genau. Und das konnte ich nicht halten. Mhm. Und das hat dann tatsächlich unsere Freundschaft kaputt gemacht, weil ich ihn nicht mehr sehen konnte, weil ich nicht jedes Mal angeguckt werden wollte wie ein Opfer und wie ein angefahrenes Reh. Mhm. Ja. Hat sich mittlerweile alles geregelt. Durch meine Traumatherapie konnte ich auch nochmal sehen, was für mich daran so triggernd war. Surprise, ich wollte nicht als Opfer gesehen werden und bemitleidet werden. So, na, aber einfach nur, ja, wir wünschen uns alle, dass da Menschen sind, die uns halten können, die das sehen können. Aber vielleicht können es manchen Menschen nicht und vielleicht trauen wir es manchen Menschen auch einfach nicht zu. Na, und dann gibt's ja auch die Salamitaktik. Dann werfen wir mal was rüber und gucken mal, wie der Mensch damit umgeht. Mhm. Und wenn er schon mit der ominösesten Wortwolke Schwierigkeiten hat, machen wir vielleicht lieber nicht weiter mit den Salamischeiben.
Ja, maybe not.
Ne? Genau, da einfach nochmal der Gedanke zu, wie sicher bin ich in mir mit dem Thema, wie sicher bin ich mit der anderen Person, wie viel traue ich uns beiden zu.
Ja. Und als du so erzählt hast, habe ich auch noch mal so gesellschaftlich drüber nachdenken müssen, die Stereotypen, die du so erwähnt hast, ne, das Opfer und es redet mit niemanden und sonst was. Und dann, sage ich mal, öffentliche Menschen, die das quasi outcallen und sagen, hier, ich bin betroffen und so weiter und setz mich dagegen ein, dass egal, in welche Richtung man dann da jetzt guckt, beides natürlich auch wieder von Stigmata betroffen sind. Also diejenige, die da offen drüber redet, so, ja, also je nachdem, welche Generation, und die ältere Generation ist dann, darüber redet man nicht. Und ich finde das ja wichtig, sich dafür einzusetzen, aber bitte dann nicht so öffentlich und darüber reden. Oder Leuten wird dann vorgeworfen, so quasi, also gerade in den, sag ich mal, berühmteren Fällen, die wollte ja nur Aufmerksamkeit, deswegen callt die das jetzt out.
Mhm.
Oder dann halt die Gegenseite zum Opfer, wenn dann da jemand irgendwas mitkriegt, so, oh, du musst unbedingt drüber reden und sag das doch den Leuten und so. Also gesellschaftlich kann man es, glaube ich, wieder niemandem recht machen. Oder wenigen oder nur Teilgruppen der Gesellschaft. Und wie Mai eben meinte, ich glaube, jeder muss einfach so seine Gruppe finden, seine Personenzahl an Menschen, die er einweiht. Also ich kenne auch ganz viele, wo das auch nur, in Anführungszeichen, die engsten Freunde und Familie oder wer auch immer wichtig ist, wissen und sonst niemand. Und ich finde das auch völlig adäquat. Also ja, ist halt, wie soll ich sagen, es ist dein Gefühl und deine Entscheidung, was du damit machen willst oder wofür das wichtig ist. Das, wofür das wichtig ist, ist, glaube ich, der Punkt, um den es dann da geht. Ist es wichtig, dass x Leute davon wissen oder ist es wichtiger, dass x und y nur davon wissen? So, also ja, und wo reicht vielleicht auch die, ich habe da ein Kindheitstrauma. So heutzutage hat jeder ein Trauma, finde ich zwar schwierig, aber ich sag mal, unauffälliger geht's quasi gerade nicht. Also jeder hat ja gerade, redet ja gerade dafür, was er alles für PTSD-Syndrome hat und was sein Kindheitstrauma ist und so weiter. Also an der Stelle kurzer Outcall von finde ich nicht so geil. Aber die Leute sind grundlegend sensibilisierter, das anzuerkennen, auch wenn es oft sehr flapsig verwendet wird da draußen. Ja. Fußnote Ende. Ich weiß nicht, worauf ich noch hinaus wollte. Ja.
Ja, danke dir. Finde ich auch nochmal voll, voll wichtig.
Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter. Oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events, wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast. Oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind. Oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!